Sie hören SWR 2 aktuell, am Mikrofon ist Petra Weinberger. Verhandeln, verhindern, versagen. So sieht im Moment der Stand beim Machtpoker in der EU aus. Der Kampf um die Spitzenposten in der Europäischen Union beschäftigt dabei nicht erst seit gestern die Staats- und Regierungschefs. Und trotz der langen Zeit, die schon beraten wird, ist immer noch kein Ende in Sicht. Vor allem um den Spitzenposten unter den Spitzenposten, die Nachfolge Junckers, ringen die 28 verbissen. Bei der Suche nach dem neuen Kommissionspräsidenten spielen viele Punkte eine Rolle. Es ist nicht so einfach, wie manch einer denkt, sagt beispielsweise der Regierungschef von Luxemburg, Xavier Bettel.
Also hier ist ja nicht Europa sucht den Superstar. Heute sind wir hier zusammen, um wirklich zu sehen, wie wir einen Konsens finden zwischen Mann, Frau, zwischen Geografie, zwischen Parteien. Und es ist nicht, wer jetzt am beliebtesten ist bei dem einen oder bei dem anderen. Wir brauchen einen Konsens und wo wir wirklich zusammenarbeiten können.
Sagte der Regierungschef von Luxemburg vor den aktuellen Beratungen. Und jetzt bin ich verbunden mit unserem Brüssel-Korrespondenten Holger Roman. In den früheren Jahren war das doch nicht so ein Gezerre um diesen Posten. Warum denn jetzt?
Naja, es hat auch früher schon manchmal länger gedauert, bis vor allem der Top-Posten dann besetzt war. Auch bei Jean-Claude Juncker war es beim letzten Mal nicht ganz so schnell, denn da stellten sich damals die Briten quer. Vielleicht erinnern sich noch einige. Aber diesmal dauert es schon relativ lang, jedenfalls was die einzelnen Verhandlungsstunden angeht. Da hat man ja wirklich einen Rekord aufgestellt. Diesmal mit diesem Sondergipfel, gestern die Vertagung. Heute sollte es um 11 Uhr weitergehen, aber weil so viele Einzelgespräche noch nötig sind im Vorfeld, hat man jetzt den Start dieses zweiten Teils, dieses Nachsitzens sozusagen auf 13 Uhr verschoben. Also es wird hinter den Kulissen immer noch heftig diskutiert, aber alle Beteiligten, die heute Morgen hier ins Gebäude gelaufen sind, haben gesagt, es gäbe eine Chance auf eine Einigung und man wolle sich bemühen.
Was hat denn bisher eine Einigung verhindert?
Naja, einmal die Komplexität der Übung, das haben Sie ja schon im Anfang angesprochen. Es gilt nämlich, ein Paket zu schnüren. 4 wichtige Führungspositionen, wenn nicht 5, gilt es zu besetzen. Und zwar ausgewogen nach Regionalproports, nach politischen Vorlieben und auch, was die Geschlechterbalance angeht, nämlich Kommissionspräsident, den Ratspräsidenten, den oder die Außenbeauftragte und den Präsidenten des Europaparlaments. Und das ist eben nicht so einfach. Und dann gibt es speziell nun bei dieser Sitzung das Problem, dass der Favorit, der im Moment als aussichtsreichster Kandidat für das Amt des Kommissionschefs gesehen wird, nämlich der Niederländer Frans Timmermans, starke Widersacher hat, nämlich auf Seiten der sogenannten Visegrad-Staaten. Das sind die Osteuropäer, Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei. Die haben ein Problem mit Timmermans und stellen sich deswegen quer. Timmermans war als Kommissionsvize zuständig für den Bereich Rechtsstaatlichkeit und hat dafür gesorgt, dass es Strafverfahren gegen Polen und Ungarn eingeleitet wurden. Also hier gibt es starke Widerstände und ob die zu überwinden sind, das wird darüber entscheiden, ob hier heute es zu einer Einigung kommt oder womöglich ein Ersatzkandidat gefunden werden muss oder man sich nochmal vertagt.
Gibt es da noch andere Vorschläge?
Offiziell gibt es nicht die Vorschläge. Es wird nochmal, so hat man heute gehört von EU-Diplomaten, ein zweiter Anlauf genommen mit dem Personaltableau, was seit dem Wochenende bekannt ist. Also Frans Timmermans als möglicher Kommissionspräsident und Manfred Weber, der deutsche Spitzenkandidat von der EVP, von den Konservativen, als möglicher EU-Parlamentspräsident. Das ist sozusagen die Ausgangsbasis. Darum herum gibt es viele Namen, die wir alle kennen, die sich schon mal als mögliche Kandidaten beworben haben, die in Frage kommen, aber da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Auch Margrethe Vestager, die dänische Spitzenkandidatin sozusagen, ist nach wie vor im Rennen. Aber zunächst mal geht es tatsächlich darum, den Versuch mit Timmermans nochmal zu wagen. Wenn das tatsächlich nicht gelingt, wird man wahrscheinlich umschwenken auf möglicherweise Vestager. Aber das könnte schwierig werden, wie wir im Hintergrund hören. Denn bei Vestager gibt es starke Bedenken von Seiten Italiens. Also so ganz einfach wird das heute nicht.
Soweit Brüssel-Korrespondent Holger Roman über den Streit über die Besetzung der Spitzenpositionen in der EU. In Straßburg hat die Arbeit des neu gewählten EU-Parlaments nun begonnen. Die ersten Schritte waren es heute. Keine Viertelstunde hat am Morgen deshalb die erste Sitzung des neu gewählten Europaparlaments gedauert. Willkommen im Haus der Demokratie, der einzigen europäischen Institution, deren Mitglieder direkt von den Bürgern gewählt werden, sagte der noch amtierende Parlamentspräsident der Italiener Tajani zu den 751 Abgeordneten. Für viele von ihnen sind es die ersten Schritte. Fast 2/3 der Abgeordneten sind neu dabei. Viele sind aber auch nicht ganz neu in Straßburg. SWR-Korrespondent Stefan Überbach hat mit einigen neuen Abgeordneten gesprochen.
Ich war halt schon immer auf der europäischen Ebene aktiv. Ich habe an Europa mein Herz verloren und deswegen war es für mich auch klar, dass wenn ich wohin gehen möchte, dann möchte ich ins Europaparlament gehen.
Michael Bloss, 32 Jahre alt, aus Stuttgart. Ab heute Europaabgeordneter der Grünen. Der studierte Entwicklungsökonom kennt sich in Brüssel und Straßburg gut aus, auch in den verwinkelten Fluren des Europaparlaments, in denen man sich heillos verlaufen kann. Schließlich hat Michael Bloss 4 Jahre lang für die grüne Fraktionschefin Ska Keller gearbeitet. Jetzt trägt er selbst politische Verantwortung.
Es ist auf jeden Fall eine große Aufgabe und ich glaube, was mich am meisten umtreibt, ist, seit ich politisch angefangen habe zu denken, da ist die Klimakrise für mich eine ganz wichtige Sache. Und das größte Muffensausen ist, dass sich jetzt wieder nichts verändert.
Auch die ausgebildete Apothekerin Jutta Paulus aus Neustadt an der Weinstraße startet heute als Berufspolitikerin. Für die Landeschefin der rheinland-pfälzischen Grünen ist im Europaparlament vieles neu und so manches noch nicht geregelt.
Wir haben noch keine Büros, werden in Brüssel auch erst Ende August Büros beziehen können, weil da Renovierungsarbeiten laufen, jetzt natürlich auch in der Parlamentspause. In Straßburg werden wir einen Schlüssel abholen können, aber wo wir da sind, weiß ich auch noch nicht. Ich habe nur die Nachricht bekommen, bitte dann und dann Schlüssel abholen.
Das geht gerade vielen so. Knapp 2/3 der Europaparlamentarier sind zum ersten Mal dabei. Bei den deutschen Abgeordneten ist es knapp die Hälfte. Dass von einem Parlament der Anfänger die Rede ist, sieht Neuling Michael Bloss eher als Chance.
Das kann ja was sehr Positives sein. Ich glaube, wir sind hier nicht irgendwie hingekommen, um zuzuschauen, sondern wir wollen hier aktiv sein und wir wollen hier Politik gestalten. Und ich hoffe, dass wir das auch nutzen können, diese neue Dynamik. Die Art und Weise, wie auch die Bürgerinnen und Bürger die Europäische Union sehen, verändert sich. Die Europäische Union wird immer wichtiger. Das ist ganz gut, dass man da vielleicht neue Gesichter hat, die mit auch so einem neuen Anspruch jetzt an die nächsten 5 Jahre rangehen.
Natürlich kommt kaum einer der vielen neuen Europaparlamentarier aus dem politischen Nichts. Die meisten bringen Erfahrung mit, haben in Gemeinderäten gearbeitet oder als Bürgermeister. Andere waren Landtagsabgeordnete oder, wie Katharina Barley, sogar Bundesministerin. Jens Geier, Chef der Europa-SPD, sieht die vielen Wechsel jedenfalls ziemlich entspannt.
Wenn das nicht so wäre, wäre wahrscheinlich vom Parlament der alten Leute die Rede. Also wie wir es machen, ist es verkehrt. Und es liegt ja nun daran, wen die Leute gewählt haben. Idealerweise ist ein Parlament immer auch Abbild der Bevölkerung. Da darf es auch immer mal welche geben, die ihren Beruf anfangen. Aber auch solchen Leuten muss die Möglichkeit gegeben werden, hier anzukommen. Rein persönlich wie auch politisch.
Viel Zeit zum Einarbeiten haben die Neuen nicht. Es warten große Aufgaben. Vom Brexit über die Klimakrise und die Migrationspolitik bis hin zum milliardenschweren EU-Haushalt für die nächsten Jahre. Und schon morgen steht die erste wichtige Personalentscheidung an, nämlich die Wahl des Parlamentspräsidenten.
Carola Rakete, ihres Zeichens Kapitänin der Sea-Watch, kommt aus Niedersachsen und spaltet derzeit Europa. Denn an ihr zeigt sich ganz deutlich, wie gespalten die EU in der Flüchtlingspolitik ist. Für die einen ist die 31-jährige Kapitänin eine Heldin und die Solidaritätsbekundungen, auch aus der deutschen Politik, sind groß. Für die anderen ist sie aber schlicht eine Kriminelle, die ins Gefängnis gehört. Die Liste der Vorwürfe ist da lang. Rakete werden unter anderem Beihilfe zur illegalen Einwanderung, Verletzung des Seerechts und Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen. Und noch ist Rakete nicht frei. Einzelheiten von Nikolaus Nützel.
Eigentlich hatten die Aktivisten der Organisation Sea-Watch darauf gesetzt, dass die Kapitänin Carola Rakete direkt nach der gut 3-stündigen Vernehmung durch die Justizbehörden auf Sizilien freigelassen würde. Dass die Entscheidung vertagt wurde und die deutsche Staatsbürgerin über Nacht erst einmal weiter in Hausarrest in einer Privatwohnung bleiben musste, müsse aber nichts Negatives bedeuten, sagte der Sea-Watch-Sprecher Ruben Neugebauer dem ARD-Hörfunk.
Wir fordern nach wie vor die sofortige Freilassung von unserer Kapitänin, weil sie sich letztendlich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Sie hat lediglich konsequent internationales Recht durchgesetzt, Seerecht durchgesetzt und die Menschenrechte auf dem Mittelmeer durchgesetzt. Deswegen gehen wir davon aus, dass sie hoffentlich jetzt auch zeitnah aus der Haft entlassen wird.
Wenn es allerdings nach Italiens Innenminister Matteo Salvini von der rechtsgerichteten Lega geht, sollte Carola Rakete hart bestraft werden. Denn sie habe einen Anschlag auf das Leben italienischer Militärs begangen und mehrfach italienisches Recht missachtet, schrieb Salvini auf Facebook. In jedem Fall aber sei Italien bereit, die Kapitänin auszuweisen, erklärte der Innenminister. Er bezeichnete Carola Rakete dabei wörtlich als reiche deutsche Gesetzlose. Rakete hatte Mitte Juni Migranten vor der libyschen Küste gerettet und 2 Wochen lang keine Erlaubnis erhalten, in einem italienischen Hafen anzulegen. Schließlich ist sie dennoch in den Hafen der Insel Lampedusa gefahren und ist dabei mit einem Boot der italienischen Finanzpolizei zusammengestoßen, die formal Teil des Militärs ist. Von Privatorganisationen, die sich für Flüchtlinge engagieren, erhält Carola Rakete Unterstützung. In Palermo soll heute eine Demonstration Solidarität mit der deutschen Kapitänin zeigen. Der frühere Direktor des italienischen Flüchtlingsrats, der in Rom ansässige Universitätsdozent Christopher Hein, sieht aber auch Verantwortung außerhalb Italiens.
In der Tat hat in den letzten Jahren die Europäische Union die Augen zugedrückt und hat nicht erkennen wollen, dass in der Tat die Mittelmeeranrainerländer die sind, die die erste Belastung über die ankommenden Flüchtlinge tragen und haben es nicht geschafft, bisher eine Umverteilung von Flüchtlingen auf die EU-Länder rechtlich hervorzubringen.
In die gleiche Richtung argumentiert auch die Organisation Sea-Watch. Deren Sprecher Ruben Neugebauer findet, dass nicht nur die Europäische Union insgesamt wegschaue, wenn es um die Migration übers Mittelmeer geht, sondern auch Deutschland.
Da gibt es noch viel zu tun für die Bundesregierung. Es ist ja letztendlich so, dass es zu dieser Eskalation jetzt nur gekommen ist, weil eben über 2 Wochen lang kein einziger europäischer Staat, keine europäische Institution hier irgendwie in irgendeiner Form Verantwortung übernommen hat.
Zunächst einmal muss aber die Frage geklärt werden, wie die italienische Justiz mit Carola Rackete umgeht, nachdem sie trotz eines Verbots 40 Flüchtlinge in den Hafen von Lampedusa gebracht hat. Und dabei gibt es nicht nur das Szenario, das sich die Organisation Sea-Watch wünscht, nämlich dass die deutsche Kapitänin freigelassen wird. In Italien ist auch die Rede davon, dass sie zu einer Strafe verurteilt wird, möglicherweise sogar zu einer Haftstrafe.
Rom-Korrespondent Nikolaus Nützel über die inhaftierte Kapitänin der Sea-Watch. Seit Tagen wurde es befürchtet, jetzt steht es für die Internationale Atomenergiebehörde fest. Der Iran hat gegen die Auflagen des Atomabkommens verstoßen. Das Land hat danach erstmals die Obergrenze seiner Uranvorräte überschritten. US-Präsident Trump hat umgehend reagiert und getwittert, der Iran wolle in den Besitz einer Atombombe kommen und drohte der Regierung in Teheran mal wieder. Michael Lüders ist Politik- und Islamwissenschaftler und Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft. Herr Lüders, hat Trump denn recht? Baut der Iran gerade eine Atombombe?
Nein, das tut der Iran nicht und das weiß auch die amerikanische Regierung. Was jetzt geschieht, ist im Grunde genommen eine weitere Runde eines ebenso überflüssigen wie gefährlichen Pokerspieles. Die Iraner haben sich ja nach der Aufkündigung des Atomabkommens durch die USA im Mai vorigen Jahres an das Atomabkommen nach wie vor gehalten und haben dann aber erkannt, dass die wirtschaftlichen Sanktionen ihr Land so sehr strangulieren, dass sie handeln müssen. Es wird kein Land auf die Idee kommen, als einziges an einem Vertrag festzuhalten, wenn das wichtigste Land, die USA, diesen Vertrag aufkündigen und die europäischen Vertragspartner nichts unternehmen, aus iranischer Sicht, diese Sanktionen abzufedern, die die iranische Wirtschaft regelrecht strangulieren. Jetzt diese Ankündigung, dass man 300 Kilogramm, die man anreichern darf, bis zu 3,67% Urananreicherung, diese 300 Kilogramm sind jetzt überschritten worden. Das ist eine Botschaft an die Europäer, macht mehr, um das Atomabkommen am Leben zu erhalten. Andernfalls werden wir den Druck erhöhen, in der Absicht, diese wirtschaftliche Strangulierung zu beenden. Wir erwarten von euch, den Europäern, eine klare Positionierung zugunsten unserer Wirtschaft.
Was kann denn konkret Europa tun?
Rein theoretisch müssten die Europäer eigentlich an die Adresse der USA gerichtet sagen, Freunde, was ihr da macht, das geht so nicht. Wir haben jetzt die Situation, dass die Europäer sich gegenüber den Amerikanern sehr still verhalten, was deren doch sehr aggressive Gangart gegenüber dem Iran anbetrifft, gleichzeitig aber den Iran auffordern, dass es am Vertrag festhalte. Andernfalls würden auch die Europäer die Sanktionen wieder in Kraft setzen. Und diese Haltung akzeptiert man in Teheran nicht. Die Europäer müssten im Grunde genommen Rückgrat zeigen und an den Amerikanern vorbei die Wirtschaft mit dem Iran ankurbeln. Dazu sind sie aber nicht bereit, aus Angst vor dem großen politischen und wirtschaftlichen Einfluss der USA. Die Europäer haben, das ist mein Eindruck, noch nicht verstanden, dass es Donald Trump ernst meint mit America First. Sie glauben immer noch an eine gemeinsame Wertegemeinschaft mit den USA. Und dieser Glaube ist ein bisschen naiv. Und es könnte sich diese Willfährigkeit, möchte man fast sagen, der Europäer gegenüber den USA bitter rächen. Spätestens dann nämlich, wenn es wirklich zu einem militärischen Konflikt mit dem Iran kommen sollte, wenn die USA den Iran angreifen sollten, denn dann besteht die Gefahr, dass Washington den NATO-Verteidigungsfall ausruft. Und dann wird es spannend zu sehen, wie sich etwa die Bundesregierung verhält.
Wie groß ist denn die Verdrossenheit in Teheran aktuell genau?
Ich glaube, dass es in der politischen Führung wie auch in der Bevölkerung eine große Enttäuschung gibt gegenüber den Europäern, die man doch als ehrliche Makler wahrgenommen hatte bislang. Perspektivisch wird sich der Iran zunehmend in Richtung Russland und China orientieren. Auch Indien, Südkorea, Japan spielen eine große Rolle für die iranische Volkswirtschaft, die wesentlich auf dem Export von Erdöl und Erdgas basiert. Die Europäer verschenken hier eine Chance, einen wichtigen, vielleicht sogar den wichtigsten Absatzmarkt in der Region bei sich zu behalten und politischen Einfluss auszuüben. Das ist im Grunde genommen ein historischer Fehler. Aber wie gesagt, die Neukalibrierung europäischer Politik gegenüber den USA in Freundschaft, mit Respekt, aber unter Wahrnehmung eigener Interessen, die steht noch aus.
Sie haben es angedeutet, Sie könnten sich vorstellen, dass es einen Militärschlag gegen den Iran gibt. Was genau ist da zu befürchten? Was wird dann genau passieren?
Man überlegt in Washington nicht eine Invasion des Iran, so wie das im Irakkrieg 2003 der Fall gewesen wäre. Das geht aus verschiedenen Gründen nicht. Da müsste man viel zu viel Personal expedieren in den Nahen Osten. Außerdem ist der Iran 2,5-mal größer als Deutschland und dieses Land militärisch zu besetzen wäre ein Aberwitz. Nicht zuletzt, weil es ein Hochgebirgsland in weiten Teilen ist. Die Amerikaner werden, wenn sie den Iran angreifen, sicherlich begrenzte Militärschläge führen gegen atomare Anlagen oder militärische Anlagen und dieses versehen mit dem Hinweis an Teheran, dies ist jetzt die letzte Aufforderung an euch, mit uns zu verhandeln, ansonsten setzen wir unsere Angriffe fort. Die Amerikaner glauben, dass mit dieser Haltung des maximalen Drucks, wie sie es nennen, die Iraner in die Knie gezwungen werden könnten. Das ist aber eine grobe Fehleinschätzung, das werden die Iraner auf keinen Fall tun. Sie werden im Zweifel zurückschießen. Und was dann geschieht, wenn ein amerikanisches Kriegsschiff in Brand geschossen wird oder die Iraner auf die Idee kommen, etwa saudische Erdölförderanlagen anzugreifen, ja, darüber mag man gar nicht nachdenken.
Das sagt der Politik- und Islamwissenschaftler Michael Lüders. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Im Waldbrandgebiet in Mecklenburg-Vorpommern ist die Lage so angespannt, dass Ministerpräsidentin Schwesig ihren Urlaub unterbrechen will. Und wenn Politiker so etwas ankündigen, dann ist schon klar, dass es sich um einen wirklichen Notfall handelt. Es brennt dort auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz und genau das macht die Sache nämlich so schwierig, wegen der Munition, die da so rumliegt. Die Feuerwehr kann nicht einfach so aufs Gelände fahren oder laufen, der Brand muss aus der Ferne oder aus der Luft gelöscht werden. Alexander Held ist Experte am European Forest Institute. Mit welcher Art Munition hat es die Feuerwehr auf dem Platz denn da bei Lübtheen zu tun?
Das ist natürlich jetzt eine sehr gute Frage. Wir haben ja auf vielen dieser Flächen eine militärische Nutzungsgeschichte von über 150 Jahren. Um jetzt zu sagen, was da alles rumliegt, bin ich etwas überfordert. Man kann aber sicherlich sagen, es liegt alles Mögliche dort herum. Und genau diese Unwissenheit, nicht zu wissen, was da genau liegt und wo es liegt, ist ja das Risiko, mit dem wir heute umgehen müssen.
Weiß man denn schon, ob sich etwas von dieser Munition entzündet hat und dadurch der Waldbrand ausgelöst wurde?
Also im Moment ist es Spekulation und wir haben in Deutschland die, soll man sagen, Sparte einer forensischen Waldbranduntersuchung, wie es die im internationalen Bereich gibt, die haben wir nicht. Also um genau zu finden, wo dieser Waldbrand entstanden ist und dann forensisch zu untersuchen, das könnte man tun, passiert in aller Regel nicht. Und im Moment, können wir ja auch noch gar nicht rein in die Flächen, ist es Spekulation, handelt es sich um Brandstiftung, um Fahrlässigkeit oder um Selbstentzündung. Und für beide Theorien, Brandstiftung als auch die Selbstentzündung, könnte man Indizien finden. Also diese zeitgleiche Entzündung an verschiedenen Stellen könnte auf Brandstiftung hindeuten, könnte aber auch darauf hindeuten, dass sich zum Beispiel korrodierte Phosphorgranaten just zum gleichen Moment, wenn eben auf der ganzen Fläche die Sonneneinstrahlung im richtigen Winkel ist und die Luftfeuchte so niedrig, dass eine Selbstentzündung stattfindet, dann wäre es theoretisch möglich, dass sich diese alten Phosphorgranaten zeitgleich an verschiedenen Stellen entzünden. Also im Moment aber nur Spekulation.
Warum, fragt man sich da, ist diese alte Munition nicht schon längst weggeräumt worden?
Na gut, also das ist so die Frage, die sich jeder stellt. Also wir kennen dieses Problem ja seit vielen Jahrzehnten. Warum passiert es eigentlich nicht? Es ist eine in gewisser Weise berechtigte Frage und auf der anderen Seite naiv. Wir haben Flächen Größen und Dimensionen, Munitionsbelastung, gerade in den östlichen Bundesländern, die sprengen also unsere Vorstellungskraft, können ungefähr annehmen, zwischen 400 und 500.000 Hektar sind mehr oder weniger belastet. Also das alles zu räumen ist eine Mammutaufgabe, vor allem weil es nicht höchste politische Priorität hat, sonst hätte der Kampfmittelräumdienst mehr Personal und mehr Mittel. Und jetzt haben wir noch eine Mixtur an Eigentumslagen, also manche dieser Flächen sind im staatlichen Besitz, andere im Landesbesitz, andere wiederum im Privatbesitz oder wurden abgegeben an Stiftungen. Und all diese Besitzer dieser Flächen haben irgendwo eine Verantwortung, die im Zweifelsfall auch ein kleinerer Waldbesitzer nicht alleine tragen kann.
Solange das nicht passiert ist, müssen wir uns also darauf einstellen, dass in Zukunft regelmäßig im Sommer ganze Dörfer geräumt werden?
Also die Klimaprognosen sind eindeutig. 2018 war keine Ausnahme, sondern nur der Beginn einer Serie von vielen Ausnahmen. 2019 jetzt bestätigt es nicht ganz so dramatisch wie 2018. Aber mit Sicherheit wird es öfter passieren.
Ist denn tatsächlich vor allem Ostdeutschland betroffen von diesem Problem?
Also klimatisch bedingt sind ganz klar unsere östlichen Bundesländer gefährdeter als der Westen und der Süden. Wir haben dazu die Kombination, dass wir eben dort sehr arme Standorte haben, also klassisch ja der Sandboden in Brandenburg mit der Kiefer obendrauf. Auch diese Vegetationsform ist natürlich viel brennbarer als, sagen wir jetzt mal, der Bergmischwald im Schwarzwald. Also da haben wir eine Kombination, wo eindeutig im Moment der Schwerpunkt im Osten liegt. Aber seit 2018, 17, 18, auch jetzt 2019, wenn wir Tage haben, wo wir 70 Vegetationsbrände gleichzeitig in Deutschland haben, sehen wir natürlich Warnleuchten angehen, dass jetzt auch Waldtypen brennen, die bisher eigentlich als nicht gefährdet galten.
Sagt Alexander Held, Experte am European Forest Institute. Und wir kommen zu unserem Wirtschafts- und Börsengespräch. Wer Aktien von Schweizer Unternehmen hat oder kaufen möchte, sollte sich bei seiner Bank erkundigen, ob sich da etwas ändert. Das liegt an einem Konflikt zwischen der EU und der Schweiz, in dem es auch um Börsengeschäfte geht. Katharina Fortenbacher-Jahn aus unserer Wirtschaftsredaktion, was ist da los?
Ja, die EU und die Schweiz verhandeln seit 5 Jahren über einen Vertrag, der ihre Beziehungen neu regeln und effizienter machen soll. Die EU sagt, ist fertig, können wir unterschreiben. Für die Schweiz dagegen fehlt noch eine ganze Menge. Der Konflikt ist jetzt an einer Stelle offen ausgebrochen, nämlich da, wo die Börsen betroffen sind. Das Thema wollte die EU als Druckmittel nutzen und erkennt jetzt, wie angedroht die Schweizer Börse nicht mehr an. Und diese Folgen des Streits sind jetzt auch eben für Händler und Anleger spürbar.
Was sind denn die Knackpunkte in diesem Konflikt?
Die Schweiz will Zugang zum Binnenmarkt und die EU sagt, naja gut, dafür gibt es Bedingungen, da müsst ihr ein paar Regeln anerkennen. Und in der Schweiz gibt es da heftigen Widerstand, zum Beispiel von Gewerkschaften, die Angst um die höheren Schweizer Löhne haben. Stichwort Personenfreizügigkeit, dann geht es noch um Staatshilfen und Sozialleistungen für EU-Bürger.
Und diese Vorbehalte sind so stark, dass das Ultimatum der EU die Schweiz nun also nicht zur Unterschrift bewegen konnte?
Ja, das hat sich schon eine Weile abgezeichnet und dazu kommt, dass diese Drohkulisse so bedrohlich offenbar auch wieder nicht war. Man könnte sogar sagen, der Schuss ist nach hinten losgegangen, denn die Schweizer Börse und die Händler dort rechnen sogar mit mehr Umsätzen und weniger für europäische Handelsplätze. Es liegt daran, dass die Schweiz da so einen Notfallplan vorbereitet hat, relativ geschickt muss man sagen. Und zwar hat sie gesagt, Papiere von Schweizer Unternehmen dürfen eben nicht mehr in der EU gehandelt werden und das hebelt sozusagen die EU-Maßnahme aus. Die wollte, dass Händler aus EU-Staaten nicht in der Schweiz handeln können, weil so dürfen sie es doch noch, da gibt es ein Schlupfloch. Und das führt eben dazu, dass da vielleicht sogar Bestände hinverlegt werden nach Zürich.
Schauen wir zum Schluss an die Frankfurter Börse. Wie steht es da im Moment?
Da gibt es so gut wie gar keine Bewegung. Die Erleichterung im Sachen Handelsstreit hat sich gelegt. Der DAX pendelt um die 12.500 Punkte.